Was ist das?
Ja, dreht ja alles auf den Kopf. Nicht Interessen von zum Beispiel demokratische, amerikanische Demokraten, das heißt die Demokratische Partei und Republikaner.
Nein, ich habe noch nicht gehört, dass die Demokraten die Rüstung abschaffen wollen und die Rüstungsindustrie.
Nicht. Aber die Interessen von welchen kapitalistischen Monopole oder so, oder Konzerne, das ist schon unterschiedlich.
Das mag schon sein, dass es auch da dann Unterschiede gibt. Erstens, ich sehe sie nicht übermäßig. Ich will jetzt aber gar keine lange Verhandlung über Demokraten und Republikaner. Aber so viel ist doch klar. Demokraten wollen nicht die amerikanische Rüstung abschaffen. Das sind keine Parteigänger. Man muss die Rüstungslobby in Amerika zurückstutzen. Das sind nicht mal Parteigänger davon. Man muss den Irakkrieg aufgeben, weil er jetzt vielleicht nicht so erfolgreich war. Die organisieren doch dasselbe Verhältnis, denselben Bedarf. Vielleicht ein Stückchen anders, mag schon sein. Aber im Prinzip, also gerade jetzt bei Amerika und gerade jetzt, also täte ich doch da mich überhaupt nicht reinbegeben, einen großen Unterschied feststellen zu wollen, vor allen Dingen nicht auf der generellen Ebene, wo es darum geht, wie, was weiß ich, der Rüstungsbedarf einer Nation als kapitalistisches Geschäft organisiert wird oder wie jetzt Staaten untereinander den internationalen Geschäftsverkehr eröffnen und darüber die Welt zum Konkurrenzfeld eines globalisierten Kapitals wird. Ja, wenn ich da noch immer gleich anfange, unterscheiden zu wollen, und welches ist da wie unterwegs, dann bin ich ja mitten in dem Getriebe drin, statt dessen Grundsätze zu erläutern. Also deswegen wollte ich mich jetzt um die Einzelheiten der Fragen, welche Multis sind jetzt wie, wo aktiv und erfahren politische Unterstützung. Es reicht doch das generelle Argument, sie kommen in die Welt durch diesen Übergang der Staaten, die heißt, ich verständige mich mit anderen Staaten, die ein konkurrierendes Reichtumsinteresse haben, darüber, dass wir uns wechselseitig zum Feld kapitalistischer Geschäfte machen. Dass das ein Feld einer riesengroßen Auseinandersetzung ist, dass das lauter Fragen aufwirft, wen, welchen Kapitalisten unterstützt man da wie? Welche Branche nimmt sich ein Staat zum hauptsächlichen zu fördern? Welche lässt er dann in der Konkurrenz auch untergehen? Wie steht es dann mit der nationalen Rüstungsindustrie? Wie ebnet man ihr den Weg in die Welt und so weiter? Ja, das sind alles Fragen, die halte ich dann damit für die ergeben sich da notwendig draus.
Ja, aber dadurch auch entstehen Widersprüche in diesem System.
Aber welche? Und ich täte nicht sagen, es entsteht ein Widerspruch zwischen Republikanern und Demokraten im Verhältnis zur Rüstungslobby. Also da muss ich sagen, darauf zu setzen, dass ein amerikanischer Politiker ein Bändiger und Mäßiger des Rüstungsbedarfs dieser Nation wäre, also das halte ich für, na blauäugig ist viel zu matt gesagt. Ja, aber welcher Widerspruch soll dann sonst sein?
Nein, ich meine, Sie halt vertreten die Interessen von verschiedenen Konzernen und das wollte ich sagen.
Ja, und ich würde sagen, es ist viel schlimmer. Das mag schon sein, dass Sie die vom einen oder anderen Konzern auch vertreten, aber die vertreten doch die Interessen der national erfolgreichen oder national erfolgreicher Konzerne generell. Die sind doch dafür, dass möglichst viel amerikanische Konzerne in der Welt erfolgreich sind, es können gar nicht genug sein. Dann machen sie sich doch nicht zum speziellen, zum ausschließenden Agenten ausgerechnet eines Kapitals, sondern an jedem dieser Beziehungen stellt man doch fest, wie generell, wie allgemein der Anspruch ist und deswegen dann auch immer in der Konkurrenz natürlich zu Entscheidungen führt, wen fördern wir jetzt insbesondere, also wie generell der Bedarf nach erfolgreichen, kapitalistisch in der Welt rumfuhrwerkenden Unternehmertum ist.
Wenn
der Polen gefallen ist. Und wie vorhin gesagt worden, es braucht der kapitalistische Staat, oder es braucht der Staat halt seine Macht und, Machtquelle, Reichtumsquelle.
Ja.
Das hast du einfach ignoriert, du sagst, das ist recht. Und du weißt, der Staat macht es für seine Wirtschaft, für die er fühlt.
Also ich mach mal einfach weiter, wir können ja dann irgendwo wieder drauf zurückkommen, also ich will es nicht abwürgen, aber ich glaube, vielleicht gibt es auch noch...
Eine Frage stellen. Könnte es nicht auch einen Staat geben, der den Bürger nutzt, der den Bürger dient? Also ein Staat, der wirklich entwicklungshilfige Politik macht und der wirklich Friedenspolitik macht, also nicht Rüstungsgüter an die Welt schickt, sondern gewählt, mit denen andere Völker was anfangen können oder eine Agrarpolitik macht, die dann nahezu Dienstmittel führt, wo man nicht krank wird, mit der sich Verkehrspolitik macht, die dazu führt, dass sie dann wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und nicht dickige Autos. Das wäre auch denkbar. Also, wir erfahren bloß immer einen Staat, der, oder wir haben auch einen Staat, das sagen Sie schon richtig, der bloß den Bürgern spielt, der ist kein Plan, das ist schon auch so. Aber es wäre doch eigentlich auch anders denkbar. Also, man muss doch nicht immer. Stimmt, Staat,
was sind die Aufgabe einer Herrscher?
Das ist scheiße, was wir
haben. Das ist nützlich, das ist absurd zu sagen. Das sollte eine Herrschaft erleben.
Vor allem denke ich, ich will dieses Thema gar nicht aufmachen, weil.
Das ist eine Politik gegen das Volk, das ist mir schon abklar, aber eigentlich wollen wir es ja andersrum, ja.
Ja, und es ist, aber wie gesagt, ich kann mit der Frage jetzt nicht viel anfangen, weil es eigentlich den ganzen Vortrag wegwischt, bevor ich überhaupt meine Argumente zu Ende gebracht habe. Und zwar mit dieser Fiktion, denken wir uns doch mal den Staat, den es gibt, weg und könnten wir nicht die ganzen Aufgaben, die der so schlecht erledigt, durch irgendeinen heilsame Gewalt uns erledigt vorstellen, die alles besser macht. Übrigens, da kommt der Einwand dann zurecht, warum soll es denn dann noch irgend so eine Staatsgewalt sein, die dann alles auch dann noch per Kommando und was weiß ich was von oben runter und ohne vernünftige gesellschaftliche Organisation eben qua Staatsgewalt hinbringen soll. Ich kann mir das gar nicht zum Thema machen, weil es ist eine metaphysische Frage.
Weil es halt einfach ohne Regeln nicht geht, wo Millionen von Menschen miteinander leben. Ja, aber muss es Straßenverkehrsvorschriften geben, so können wir vielleicht auch 100 auf jeden Fall. Und das würde ja doch zu manchen Chaos führen.
Aber ich habe noch nicht mal für Abschaffung aller Staaten plädiert. Ja. Ich habe jetzt erstmal darstellen wollen, wie Staatenwelt heutzutage funktioniert. Die Frage, was lernt man daraus, ungefähr könnte man denn was anders an die Stelle setzen, die kann man sich ja stellen, aber die kann man sich garantiert nicht so stellen, dass man sagt, es braucht einen Staat, weil es Verkehrsregeln braucht. Weil dafür braucht es jetzt wirklich keinen Staat, wenn die Leute selber wissen, dass sie lieber an der Ampel halten, als nicht halten, weil dann gibt es einen Verkehrsunfall. Da braucht doch keinen Staat dafür. Aber wie gesagt, ich will das, dieses komische metaphysische Fass gar nicht aufmachen. Ja, und zwar deswegen, weil es ist, wie man versetzt sich in die Rolle eines gesellschaftlichen Staatenbauers, der sich jetzt lauter gutes Zeug vornimmt. Und das ist übrigens erstmal weltfremd.
Man darf bloß an die letzten Skandale denken, Gammelfleisch. Wir brauchen natürlich Lebensmittelkontrolle, sonst können wir bloß nicht schon vorgesetzt, wenn wir da mehr hätten, aber dann haben wir dazu gut.
Aber die Kontrolle wird überhaupt gar kein gesellschaftliches Problem, wenn es nicht den geschäftlichen Zweck gibt, der eben aus der Kontrolle und aus einem Kostenproblem macht und aus der sich dagegen vergehen, eine Profitquelle. Na ja, da muss man halt das Kapital abschaffen. Dann ist das Kontrollieren wieder leicht, weil dann gibt es ja auch das allgemeine Interesse. Dann braucht es aber auch wieder keine Staatsgewalt, die das macht. Aber wie gesagt, es liegt eigentlich jenseits. Also du kannst ja daheim nachdenken, wie man alles schön besser machen könnte. Und wenn du es vernünftig machst, kommst du erstmal drauf, naja, dann muss aber erstmal das alles weg, was jetzt gerade ist. Und darüber rede ich eigentlich. Also was das für Prinzipien sind, die da herrschen. Also ich mache mal noch den Punkt weiter, dann machen wir jetzt eine Pause. Noch ein Stückchen, aber die ökonomische Abteilung, weil das eigentlich der Weltmarkt ist. Also ich war an dem Punkt, dass wenn solche Staaten mit dem Interesse rumlaufen, auswärts wie Welt, also damit, also auch andere Staaten wie eine nationale Geldquelle zu benutzen. Das, was sie sonst unter ihrer eigenen Hoheit organisieren, durch einen anderen Staat garantiert zu kriegen, nämlich, dass das Kapital dort agieren kann, und zwar dem Ideal nach so, dass es immer zu der eigenen Nation zugute kommt. Und der andere Staat hat dasselbe, aber konträre Interesse. Es ist dann eben, das Eigentümliche ist, dass es erstens Anerkennung braucht zwischen denen und zweitens, dass mit der Anerkennung eben der Egoismus, der Zweck der Staaten nicht aus der Welt ist, sondern dass das gerade der Weg sein soll, diesen Egoismus zu verfolgen. Also die hat eben immer den Inhalt gegenüber der anderen Macht, also damit du mich und meinen Geschäftsleuten zur Verfügung stellst. Deswegen überhaupt bringe ich dir Respekt entgegen, aber dann auch nur dazu, dass die sich bei dir bereichern können. Dafür respektiere ich dich und fordere ich dann aber auch deine Souveränität. Die andere Hoheit sieht das naturgemäß genau umgekehrt, lässt sich darauf ein, weil sie mit dem Geschäftsverkehr den Zweck verfolgt, Reichtumsquellen des anderen Staates zu benutzen, um sich zu stärken. Also beide werden sich einig, mal formell gesagt, dass sie eigentlich ausschließende Zwecke gegeneinander verfolgen. Und das Ergebnis ist dann auch ein zwischenstaatliches Vertragswesen, dessen gegensätzlicher Charakter überhaupt gar nicht zu übersehen ist. Ich will jetzt eigentlich nicht, das Kapitelchen lasse ich mal aus, dass das überhaupt bei Verträgen immer so ist, sondern erstmal hier ist ein Vertragswesen, das läuft auf wechselseitige Verpflichtung hinaus, das läuft gar nicht auf Vertragen hinaus, sondern sich über konträre Interessen einigen, und dafür bräuchte es eigentlich irgendjemand, der das absichert, der definiert, was dann Gültigkeit hat, wer sich zu was verpflichtet. Aber diese garantierende Gewalt fehlt in dem Fall. Also jeder verpflichtet sich nur so weit und nur, weil das Mittel ist, den anderen sich verpflichtet zu machen. Und das, was da im Inland Festigkeit hat, das heißt nach außen jede Partei, also jede Staatspartei, beansprucht eigentlich ihr Interesse und zugleich die Kompetenz, darüber zu entscheiden, was der Vertrag eigentlich beinhaltet und woran der andere sich zu halten hat. Also jede Seite will eigentlich zugleich die übergeordnete, entscheidende Instanz sein. Und zwar über ein Verhältnis, eben das so ausgestaltet werden soll, dass der eigene Nutzen gesichert ist und um den des anderen kümmert er sich bestenfalls in Gestalt des Entgegenkommens, das es dem Staat gegenüber braucht, um ihn aufs eigene Interesse festzulegen. So dass ich, wenn man so will, formell der Inhalt des zwischenstaatlichen Vertragswesens, aber das ist ja nicht nur ein formeller Gegensatz, sondern in dem geraten materiell die Interessen aneinander im Gegensatz und schließen sich immer auch aus. Nämlich zwischen solchen Staaten ist es schon ein Widerspruch, dass jeder den anderen als Mittel seiner Bereicherung und Machtstärkung funktionalisieren will und dass das nämlich, also diese gelingende Bereicherung aneinander und gegeneinander, überhaupt nicht darin automatisch eingeschlossen ist, sondern eigentlich im Gegenteil immer wieder notwendig ausgeschlossen ist. Dass sich nämlich ausgeschlossen, dass sich der andere oder man selber automatisch und dann auch noch im Maße der Ansprüche, die man daran stellt, bereichert und stärkt. Deshalb nur ganz nebenbei bemerkt, gehört dann zum zwischenstaatlichen Vertragswesen, zu diesem Handel und Wandel auch immer die laufende Beschwörung dazu, dass er natürlich nur dem wechselseitigen Nutzen dient. Warum das nicht aufgeht, das materiell, das liegt nicht an bloßer Machtwillkür, sondern das liegt am Inhalt ihrer Konkurrenz. Diese Staaten organisieren nämlich im Interesse ihrer eigenen Bereicherung damit einen kapitalistischen Leistungsvergleich der Nationen. So was die in Sachen Geldvermehrung taugen, und das nicht, weil sie Anhänger der Leistungsgerechtigkeit der Konkurrenz sind und wegen des allgemeinen Segens des internationalen Handels und Wandels, sondern für die Mehrung ihrer ökonomischen Macht. Schon beim einfachen Handelsaustausch geht es ja nicht um Gebrauchswerte, also sich und andere zu versorgen. Es ist noch nicht mal der Zweck, einfach Waren auszutauschen, also kaufen und zahlen, einführen und ausführen und das möglichst reziprok. Sondern Handel soll Geld bringen und zwar dem jeweiligen Staat. Der will dadurch am anderen Geldreichtum verdienen und zwar national möglichst viel. Der will also erstmal einnehmen, dass national mehr reinkommt, als an Geld nach auswärts geht. Also deswegen gibt es dann ja auch Exportweltmeister. Und von Importweltmeistern hat noch nie jemand was gehört. Also schon im schlichten, einfachen Warenaustausch geht es nicht um Ergänzung. Da gleicht sich nichts aus, das ist kein allseitiger Nutzen, sondern ein im Handel vollzogener Vergleich der erreichten Fähigkeiten der eigenen Geschäftswelt, in der Konkurrenz international geschäftsfähige Waren zu produzieren. Und darüber wird dann das eine Land reicher und das andere ärmer. Und wird es nicht nur, sondern in einem gewissen Sinn legen es die Staaten ja dann mit ihrem Warenaustausch auch darauf an, dass sie auf jeden Fall gewinnen. Also das ist schon das Gegenteil aller Urteile vom Do und Des, vom wechselseitigen Geben und Nehmen, also vom friedlichen Nutzen aus dem Handel für jede Herrschaft. Und das wird dann noch bunter, wenn es um Kapitalexport und Kapitalimport geht. Dann stellen sich nämlich gleich ganz andere Unterschiede her und heraus. Ich kann und will das jetzt nicht alles ausführen. Wie gesagt, ich erinnere zwischendrin immer daran, in dem Artikel ist es sehr grundsätzlich viel gründlicher und deswegen auch vielleicht eingängiger ausgeführt. Ich will halt ein paar Grundprinzipien davon wenigstens erläutern. Also so viel ist jedenfalls geläufig und auch den verschiedenen auch nationalen Förderungen und Sorgen bei Kapitalexport und Import zu entnehmen. Es stellen sich schon Unterschiede heraus. Das eine Land ist Heimat von Kapital und das Kapital, was dann nach außen geht, ist Überschuss und ist eigentlich ein Stück Bereicherung, weil es anderswo produktiv wird. Es bleibt sogar bezogen aufs Heimatland. Und ein anderes Land wird zum Instrument der Reichtumsvermehrung des anderen, produziert vielleicht durchaus sogar, oder kriegt durch Kapitalimport vielleicht durchaus ein Stück Wachstum. Also passiert auch Wachstum auf beiden Seiten, aber in unterschiedlichem Maß. Und am Ende tritt manchmal und sehr oft auch einfach so auseinander, dass auf der einen Seite ein ziemliches Stück Enttäuschung, auch nationales Brachlegen von anderem Geschäft im eigenen Land, ein Stück Ruinierung nationaler Reichtumsquellen passiert und auf der anderen Seite sich kapitalistisches Wachstum konzentriert. Und drittens findet mit diesem ganzen Geschäftsverkehr eine Konkurrenz eigentlich nicht bloß um möglichst viel Geld, sondern um den Charakter des Geldes selber statt. Nämlich wie es international um diesen Doppelcharakter geht, den ich da gekennzeichnet habe, also den Doppelcharakter einerseits gültiges ökonomisches Wertding zu sein, also Maß des Reichtums, Materiatur des Reichtums, also erfolgreich kommandierte Mehrarbeit, erfolgreich vollzogene Bereicherung und andererseits hoheitlich verbindlich gemachtes Geschäftsmittel, das nur durch staatliche Tat laufend in die Welt kommt. Also in dieser doppelten Bestimmung als ökonomischer Ertrag und als hoheitliches Zugriffsmittel, das er national dekretiert, da ist ja überhaupt der Widerspruch lokaler Beschränkung unmittelbar greifbar. Also das, was ich vorhin mit Staaten stoßen, ausgerechnet, weil sie als Gewaltmonopolisten im Innern unterwegs sind, nach außen an Grenzen. Nämlich der Inbegriff des Reichtums, um den es da geht. Also auch der Inbegriff der nationalen Verfügung über den hat erstmal gar keine internationale Gültigkeit. Oder anders, der muss erst in Übereinkunft mit anderen Staaten Geltung kriegen. Also anerkannt sein, als Währung auch für auswärts gelten und sich dann auch international erst noch als Geld bewähren. Also einerseits braucht es deswegen gerade hier die Verständigung der Staaten darüber und zweitens hängt Erfolg und Misserfolg der nationalen Bereicherung dann davon ab, was die Kapitalisten dann überhaupt mit dem jeweiligen Geld anstellen. Die nämlich einmal freigesetzt vergleichen Nationen als Geschäftssphären, als Angebote, die sie wahrnehmen oder ablehnen, bedienen sich deswegen der nationalen Gelder mehr oder weniger und so findet dann im internationalen Geschäftsverkehr ein ständiger praktischer Geldvergleich statt als Mittel und Resultat kapitalistischer Geschäftstätigkeit, der dem nationalen Geld eben vergleichsweise, also im Vergleich zu den Geldern anderer Länder, Wertschätzung verleiht. So, und dieser Geldvergleich, der mag noch so begriffslos daherkommen, also im Kurs einer Währung, im Auf und Runter der Währungen, der hat einen sehr handfesten Gehalt, nämlich der Währungsvergleich, der misst und entscheidet darüber, welche ökonomische Macht eine Nation im Unterschied zu anderen mit ihrem Geld zu Gebote steht. Ich will jetzt nicht den ganzen Währungsvergleich und seine komplizierten Verlaufsformen abhandeln, aber so viel. So, alle nationalen Gelder, wenn sie einmal als Währungen eben in der Welt sind und anerkannt sind, sind diesem Vergleich der Geschäftswelt und einer Geschäftswelt, die auch diesen Vergleich um eine ganze Sphäre auch noch erweitert, die nämlich auf den Ausgang gleich dieses Vergleichs zwischen den nationalen Geldern auch noch spekuliert, also einen solchen Vergleich der Geschäftswelt ausgesetzt. Und es geht bei dieser Konkurrenz der Gelder darum, eben den Zusammenfall der beiden Bestimmungen des nationalen Geldes als staatliches Kreditmittel und Schulden und als Kreditmittel und Schulden, die sich geschäftlich bewähren sollen, also als Kapital fungieren sollen, diesen Zusammenfall hinzubringen, ein Zusammenfall, der übrigens schon national durchaus immer fraglich ist, und dem jetzt auch noch international Geltung zu verschaffen, also das Geld, eigentlich das national in die Welt gekommene Geld, als weltweite Zugriffsmacht zu etablieren und sich bewähren zu lassen. Also dreht sich die Konkurrenz mit all ihren Unterabteilungen letztlich immerzu um die Erweiterung der Finanzmacht auch des Staates. Zumindest die potenten Staaten kämpfen also um das, was Weltgeld heißt. Also eben dies Ineinsfallen von hoheitlicher Geldschöpfung und international geschäftlich beglaubigter Geltung als kapitalistisches Geschäftsmittel par excellence. Und das deswegen dann auch gegenüber anderen Geldern besondere Wertschätzung und eine eigene Qualität genießt. Also dafür machen sich dann Staaten stark und dafür möbeln sie ihren Standort auf und mobilisieren sie ihre nationale Macht. Und da, und dann machen wir mal eine Pause, dann bin ich mit dem Kapitel auch im Prinzip durch. Also da scheiden sich dann die Staaten gleich ganz grundsätzlich. Was wenn das eine, also wer im eigenen Land über, sagen wir mal, so potente kapitalistische Geschäfte verfügt, ja, also das, was schon in einer Nation heißt, einerseits ist Geld hoheitlich gestiftetes, short gestiftetes Kreditmittel, pur durch Staatstat in die Welt gekommene Geschäftsmittel, die die Bankenwelt nimmt und die die Geschäftswelt verwendet und hoheitlich dekretiertes, gültiges Geld. Zugleich damit aber ökonomisch zu bestätigendes, im Gebrauch kapitalistisch dann auch zu verdienendes Geld. So, das heißt international. Erstens, dass Staaten sich überhaupt wechselseitig diese Gelder anerkennen müssen. Zweitens, dass dann Kapitalisten sich dieser Gelder bedienen und die Staaten also darum konkurrieren, dass das, was sie eben als nationales Geld stiften, jetzt international ökonomisch sich bewährt. Weil einfach per Hoheit für die ganze Welt ihr Geld verfügen, das ist da gerade ausgeschlossen. Und das ist deswegen gerade der Sonderfall einer Konkurrenz, wo eben ein Staat nicht einfach als Hoheit über einen kapitalistischen Betrieb mit seinem Geld auch unmittelbar ein Stück Geldmacht ausübt, sondern hier geht alles über den Vergleich der Gelder, den Kapitalisten anstellen, also auch über den Staaten mit der Anerkennung ihrer Gelder zulassen, auf den sie dann Einfluss nehmen, aber der immer noch seiner Natur nach heißt, hier entscheidet eine internationale Geschäftswelt, die nicht unmittelbar jetzt an diese Hoheit gebunden ist, die schaut, wo sie ihre Geschäfte macht, in welchem Geld sie ihre Geschäfte macht. Die entscheidet jetzt darüber, was eigentlich der Staat mit seiner ganzen Geldmacht in die Welt gesetzt hat, was das überhaupt taugt. Also dreht sich da die Konkurrenz um die Erweiterung der Finanzmacht oder um die Bestätigung der Finanzmacht des Staats halt durch internationales Geschäft. So, und da scheiden sich jetzt die Staaten ziemlich grundsätzlich. Also wer im eigenen Land über ein potentes kapitalistisches Geschäftswesen verfügt, also wer sich darüber auch auswärts durch sein Kapital Quellen erschließt, so wie das andere Land dann gar nicht kann. Also der stärkt sein Geld, der bereichert sich durchs Ausland und am Ausland und der zieht ständig Kapital in sein Geld. Und das sind nur ein paar Nationen, also deren Nationalkredit dann wirklich als Geld weltweit agiert und sich vermehrt, der überall gefragtes Geschäftsmittel ist und deswegen auch verlässlich angesehenes Wertaufbewahrungsmittel, in das man immerzu, wie es so schön heißt, geht. Also, sodass für solche Nationen in gewissen Grenzen eigentlich mehr oder weniger das Ideal wahrgemacht wird, dass ihr Nationalkredit unmittelbar die Qualität einer Verfügungsmacht über kapitalistischen Reichtum hat, eben das, was Geld ausmacht, repräsentiert. Und andere Staaten, also eigentlich die Mehrheit, die schöpfen zwar auch Geld national verbindlich per Gewalt nach innen, aber das entfaltet nach außen keine ökonomische Leistungsfähigkeit, das ist nicht gefragt, also auch kein bedientes Geld durch eine kapitalistische Geschäftswelt und am Ende nicht mal das festgehaltene und laufend benutzte Geschäftsmittel der Geschäftswelt im Innern solcher Länder. Also diese Staaten müssen sich dann das Geld, den Kredit verdienen, den die wirklichen Weltfinanzmächte in die Welt setzen können. Also das ist die grundsätzliche Scheidung der Staaten, die durch Geldverkehr, also durch diesen ganzen Weltmarktzirkus zustande kommt. Noch einen Punkt zum Weltmarkt. Das ist dann also das Ergebnis dieses Verhältnisses. Also diese Internationalisierung des Geschäftsverkehrs, die hat wirklich, und da wird ja immer drauf rumgeritten, den Kapitalismus entfesselt. Also die hat sowohl weltweite Potenzen, sowohl eben neue Bereicherungsquellen, wie ganz neue Verarmungen auf der anderen Seite gestiftet. Also die Welt ist zu Recht gemacht als globale Geschäftssphäre. Kapitalisten agieren weltweit, und zwar mit ihrer ganzen Rücksichtslosigkeit, und haben so die Scheidung von Arm und Reich vorangetrieben. Also leider Gottes, es ist nichts mit dem schönen revisionistischen Urteil, was mal in der Welt war, der Kapitalismus ist verfault und geht unter. Der ist nicht untergegangen, leider Gottes, im Kampf der Imperialisten, sondern umgekehrt Kapital und damit auch Staatsreichtum haben sich darüber enorm entfaltet und damit allerdings auch die Gegensätze dieser Konkurrenz samt den dazugehörigen weltweiten Krisen. Also das wäre dann der zweite Teil, den ich dann noch was sagen will.